Orden und Ehre. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Herzlich willkommen zum Podcast Orden on Air. Mein Name ist Renate Magal und ich bin heute zu Besuch bei dem Jesuiten Gerald Baumgartner im Jesuitenkolleg in Innsbruck. Gerald Baumgartner ist 30 Jahre jung und schließt gerade seine theologischen Studien an der Theologischen Fakultät in Innsbruck ab. Mit seinen 30 Jahren hat er schon viel erlebt. Er machte seinen Zivildienst in Jerusalem, studierte Theologie in Graz. 2016 trat er ins Noviziat der Jesuiten in Nürnberg ein. Seine aufregendste Zeit waren wohl die 2 Jahre in Homs in Syrien. Dort war er 2021 bis 2023 im Auftrag der Jesuiten für die Jugendarbeit zuständig. Dann kam alles anders. Im Februar 2023 war das verheerende Erdbeben in Nordsyrien und der Türkei. Der Alltag veränderte sich drastisch und Gerald Baumgartner übernahm die Koordination der Nothilfe in Mittelsyrien. Über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit ihm. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass du dir dafür Zeit genommen hast.
Danke, ich freue mich.
Ich habe es gerade in der Einleitung erzählt, du warst noch keine 30 Jahre alt, als du in Syrien die Nothilfe nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei übernommen hast. Wie war das für dich? Also ich stelle es mir für mich im ersten Moment total überfordernd vor. Wie hast es du erlebt?
Also das war so, am 6. Februar ungefähr um 3 Uhr in der Nacht bin ich wach geworden. Die Erde hat gebebt, also eigentlich hat mein Bett sich komisch bewegt und ich habe gar nicht verstanden, was da jetzt gerade los ist. Das war das erste Mal, dass ich ein Erdbeben erlebt habe. Bin rausgegangen, dann auch auf die Straße raus und habe gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwas. In der Nähe bei uns gab es aber keine große Zerstörung. Bin wieder ins Bett gegangen und habe in der Früh dann die riesige Zerstörung der Türkei und in Aleppo gesehen. Der 6. Februar war ein völlig regnerischer, leiser Tag eigentlich. Also alle Menschen waren zwar auf der Straße, weil sie die Erdbeben gefürchtet haben. Zum Mittag war nochmal ein starkes, Stärke 7,3, glaube ich, zum Mittag. Wir haben uns gefürchtet, in Homs waren aber keine großen Schäden. Und es war so eine Totenstille, so eine Schockstarre eigentlich. Und am zweiten Tag, das war dann der Dienstag, bekam ich am Nachmittag einen Anruf. Ich hatte gerade jemanden in geistlicher Begleitung und die Person ist dann gegangen. Und dort hat einer gesagt, wir bräuchten von der Kommunität 2 Matratzen für Leute, die aus Aleppo gekommen sind. Und mein Oberer und sein Stellvertreter sind nicht im Land gewesen. Ich war quasi alleine in der Kommunität. Hab den kurz angerufen, ob das passt. Und der hat gesagt, ja, was nötig ist, das mach halt. Und dann habe ich mich in so einen 9-Sitzer-Bus gesetzt, den ich für die Jugendarbeit eigentlich verwendet habe, mit einem orthodoxen, sunnitischen und einem alawitischen Freund, also irgendwie verschiedene Religionen auch. Genau. In diesem interreligiösen Bus sind wir dann zu dieser Familie gefahren. Die haben dann gefragt, ob sie kochen können bei uns in der Kommunität, sagen wir. Und ich habe dann gesagt, nein, aber wir kochen für euch. Mhm. Und dann haben wir uns gerichtet, dass wir für 20 Leute kochen. Dann sind am Mittwoch in der Früh plötzlich immer mehr Menschen gekommen. Haben wir für 50 gekocht, am nächsten Tag waren es 150, am übernächsten Tag waren es 260, dann waren es 400 und so weiter, bis zu 780 Mahlzeiten, die wir gekocht haben. Ohne Küche oder so. Wir haben quasi im Hof der Kommunität haben wir große Gaskartuschen und so Heizsachen, also nicht Heizsachen, sondern so Feldofen oder ich weiß nicht, wie man das nennt, aufgestellt und haben dort auf Riesentöpfen für jeweils 60 Portionen gekocht. Haben gemerkt, die haben wirklich nichts. Also die sind aus den Häusern raus beim Erdbeben, die sind oft hinter ihnen zusammengefallen, haben weder Kleidung noch Medikamente noch Papiere. Das heißt, am dritten Tag habe ich mich dann mit den anderen Kirchen, wir hatten 7 verschiedene Konfessionen in Homs, abgesprochen und haben ein gemeinsames Hilfswerk für Homs und das Bundesland gemacht. Alles spontan. Wir wussten nicht, was da passiert und wie viele Leute noch kommen.
Ihr habt es einfach mal gemacht, wo Hilfe notwendig war.
Genau. Und dadurch, dass ich der Ausländer natürlich war, der einzige Ausländer, hatte ich da irgendwie so eine Sonderrolle und irgendwie haben mich die dann gewählt so zum Koordinator dafür. Und so habe ich den ersten Monat verbracht. Die Leute konnten, wir haben eine Hotline gemacht, die Leute konnten anrufen, wenn sie auf dem Weg waren, haben gesagt, ob sie Unterkunft brauchen, was für Größen sie haben von Kleidung, ob sie Medikamente brauchen. Wir haben nur durch Spenden gelebt. Die erste Zeit konnte ich nicht ins Land. Das heißt, es kam alles von Leuten aus Homs, die selbst schon unterkühlt waren, es gab keinen Strom, die selbst auch nicht viel zu essen hatten, haben alles nochmal gegeben, was sie hatten, bis dann die internationale Hilfe, die nachhaltige, Gott sei Dank kommen konnte. Und also irgendwie ist es so Schritt für Schritt gegangen und ich habe gar nicht richtig gecheckt, was da passiert. Ich habe halt versucht, das zu managen, so gut es halt geht. Meine Tage waren irgendwie zwischen ja, eben 8 in der Früh oder 7 in der Früh bis 2 in der Nacht, die letzten Hausbesuche. Und so haben wir den ersten Monat verbracht, bis dann viele auch nach der Erdbebenserie, es gab ungefähr 1000 Nachbeben. Das heißt, die Leute hatten auch einfach Angst, zurückzukommen. Manche waren einfach die Häuser nur beschädigt, aber sie wussten nicht, ob sie sicher sind. Und als sie dann sukzessive gingen, habe ich dann gewechselt in den Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Also quasi mit unserer humanitären Organisation, NGO, habe ich dann quasi voll gearbeitet und war dort der Koordinator vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst dann weiterhin in Kooperation mit den anderen Kirchen und haben dann die psychosoziale Betreuung der Menschen dort noch übernommen.
Hast du selber auch Angst gehabt?
Ich habe überhaupt keine Angst gehabt und ich habe keine Ahnung, warum. Ich fand es komisch, das erste Erdbeben, aber es kamen so viele Leute, die Sicherheit gesucht haben. Also auch die ganzen Volontäre, es waren 150 Leute, die täglich gekommen sind, einfach nur um zu helfen, oft 8, 10 Stunden. Und die haben auch irgendwie Sicherheit gesucht. Und vielleicht hatte ich einfach keine Zeit, Angst zu haben.
Das kann sein, gell, dass man funktioniert in so einer Ausnahmesituation.
Genau.
Und einfach macht, was gerade ansteht. Wie kann man sich Februar in Syrien vorstellen? Ist es da so kalt wie bei uns, oder?
Also das variiert. In Syrien kannst du durchaus schon mal -2 Grad haben, -3, es kann auch Schnee haben. Bis März hatten wir auch mal Schnee. Jetzt zur Zeit ist es eigentlich genauso, wie als ich dort war. Das heißt, es gibt wenig, die haben so kleine Öfen im Haus, keine Zentralheizungen in der Regel, ganz schlecht isoliert, das ist ja alles für Sommer eigentlich ausgelegt, aber keinen so Heizdiesel zum Heizen in der Regel. Oder es ist sehr, sehr teuer. Strom kommt alle 6 Stunden und man weiß nicht, wie lange. Also wenn jetzt um 9 in der Früh der Strom kommt, kann es sein, dass der Viertelstunde da ist und dann 5 Stunden und 15 oder 45 Minuten kein Strom ist. Dann kommt aber wieder um 3 und kommt dann wieder um 9 am Abend und kommt dann wieder um 3 in der Früh. Und das ist immer ein bisschen ein Glücksspiel.
War das bei euch auch so in der Kommunität?
Ja, natürlich, natürlich. Also der Strom vom Netz, wir hatten in der Kommunität durch verschiedene Hilfsorganisationen zum Glück eine Solaranlage, was ein Riesensegen ist, weil so wir einfach ein paar Steckdosen damit betreiben haben können. Für die Leute, die da jetzt die Handys laden wollen oder die Laptop oder so oder arbeiten wollen bei uns und für das Licht.
Ja, stimmt.
Natürlich, dass man überhaupt Licht hat. Und genau, das war schon mal ein Riesenluxus, dass wir Licht hatten und ein bisschen was zum Laden, die Handys.
Jetzt bist du im Jahr 2021 bist du hingekommen. Welchen Monat war das?
Also 2020 bin ich hier ausgereist, bin in Libanon gewesen dann im September und im Juni konnte ich dann endlich in Syrien einreisen.
Und 2023 war dieses Erdbeben. Wie hast du das empfunden? Wie ist Syrien vor dem Erdbeben und nach dem Erdbeben?
Also das Erdbeben, würde ich sagen, ist einfach in einer Reihe, es ist wirklich, es reiht sich ein in eine Reihe katastrophaler Ereignisse für das Land, was ja mit den Protesten 2011 begann, in den Krieg ausgeartet ist, und dann in einer beispiellosen wirtschaftlichen Katastrophe für die Region. Erst die finanzielle vom Libanon her und dann die wirtschaftliche seit ungefähr ich dort war, 2019, ist alles nochmal richtig den Bach runtergegangen. Zum Vergleich, als ich angekommen bin im Juni 2021, war der Wechselkurs Dollar-Lira, jetzt muss ich überlegen, aber ich glaube ungefähr 3.000 Lira war ein Dollar. Als ich gegangen bin, war es 1 zu 13.000. Also es hat ein Viertel des Wertes nur noch gehabt. Sparen macht überhaupt keinen Sinn mehr.
Also, für was, ja, genau.
Man muss jetzt schauen, dass man das Geld so schnell wie möglich ausgibt, damit man zumindest das Brot sich leisten kann.
Das heißt, die Lage hat sich nochmal verschärft durch das Erdbeben.
Genau. Und das Erdbeben hatte einfach dann extreme psychische Folgeerscheinungen für eh schon fragile Menschen. Also so ein ganz basales Sicherheitsgefühl, das wir alle irgendwo haben, ist dann nochmal angegriffen worden.
Wie ist es dir persönlich gegangen, aus Österreich kommend, wo wir sehr viel Wohlstand haben, sehr viel Reichtum, wir haben Strom, wir haben Heizungen, wir haben ein Warmwasser zum Duschen, und dann kommst du plötzlich in so einen Ort, wo du, wie du gerade erzählt hast, stundenweise Strom hast, Warmwasser wahrscheinlich genauso wenig. Wie ist das? Also wie war das für dich? Das ist ja eine komplett andere Welt plötzlich.
Also ich habe die ersten paar Monate, glaube ich, 10 oder 15 Kilo abgenommen, erst einmal. Weil auch das Wasser verunreinigt ist, dann war ich ständig krank. Irgendwas muss man aber trinken. Also das war körperlich echt, echt schwierig. Im Winter habe ich zum ersten Mal verstanden, was Kälte eigentlich heißt. Also trotzdem man so Schichten anhat. Eben, es gibt kein Warmwasser. Wir haben uns in der Community, wir waren zu fünft abgewechselt mit dem Warmwasser duschen. Also dann ist jeder so ungefähr einmal in der Woche dran gekommen, wenn es gut läuft. Wenn nicht, dann Zimmer hat es 6 oder 7 Grad gehabt. Und dann kalt duschen ist eine Herausforderung. Und ja, also es war schon hart, aber ich fand die Arbeit, die ich dort gemacht habe, so unglaublich sinnvoll und schön, und dafür bin ich ja Jesuit geworden. Nicht, dass mir irgendwie körperlich da jetzt gut geht oder ich im Kopf vorlebe sozusagen, sondern dass ich dorthin gehe, wo die Not am größten ist. Das ist eines dieser Schlagworte, die wir manchmal haben. Und deswegen war das ein wunderbarer Ort, um dort als Jesuit zu leben.
Wow. Weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie geht man damit um, mit dem ganzen Leid, das man sieht, mit der Armut? Also was hast du da für Strategien für dich entwickelt, damit umzugehen?
Also man muss natürlich schon auf sich schauen. Spazierengehen habe ich erstmals für mich entdeckt als Spazierengehen, wie wenn wir joggen oder Bergwandern oder so, das konnte ich da nicht. Aber so quasi eine Zeit im Leerlauf zu haben, die ich mir auch nehme. Die Arbeit war nicht zu wenig, auch von den Stunden her, um den Kopf frei zu bekommen. Das war als Ausgangslage, aber natürlich also beten. Beten ist wichtig. Und beten in der Art, wie wir es gelernt haben, vor Christus da zu sein, in den Meditationen quasi ganz als Person reinzugehen, ganz wenig mit Texten eigentlich oder vorgefertigten Texten, sondern da das anzuvertrauen, was wirklich so am Herzen liegt, und damit ringen, das Vertrauen immer wieder zu haben oder zu fassen oder darum ja, zu kämpfen, dass es ja eh letztlich nicht ich bin, der das macht, sondern Gott, der die Menschen auch heilt und der sie irgendwie zum guten Leben führen wird, weil das meiste ich natürlich nicht auch machen habe können. Und die Geschichten natürlich, die in der geistlichen Begleitung vor allem auch aufgekommen sind, sind für uns oft unvorstellbar. Also die Last, wie die Leute da erlebt haben, Krieg, von Vergewaltigung über Familienmitglieder, die ermordet werden von einem, bis Fluchterfahrung und alles. Da kommt natürlich sehr viel auf. Ich versuche da das möglichst das Psychologische oder Psychopathologische rauszuhalten, aber das kommt natürlich auch mit den geistlichen Themen der geistlichen Begleitung. Ich glaube, das immer wieder dann im Gebet Gott anzuvertrauen, ist der Schlüssel dafür. Sonst wird man bald burnt out oder verrückt.
Braucht irgendwo einen Ausgleich für sich selbst, gell? Wie ist es überhaupt zu diesem Einsatz in Syrien gekommen? Muss jeder Jesuit so ein Abenteuer absolvieren?
Genau, also wenn man den Jesuiten dann eintritt und auch Priester werden will oder auf der Laufbahn ist, dann hat man vor sich so ungefähr 10 Jahre an Ausbildung, die relativ fix sind. Und dann kommt noch weitere Ausbildung, die nicht so klar ist, also sie eher individuell sind. Das sind so übliche Sachen wie das Noviziat, die ersten 2 Jahre, wo man da irgendwie herausfinden will, will ich bei dem Orden bleiben, was ist da jetzt richtig für mich und was nicht. Und dann habe ich Philosophie studiert, das ist quasi der erste Ausbildungsabschnitt nach den Gelübden. Und damals war für mich schon immer wieder so im Gebet die Frage, okay, ich will eigentlich wieder oder in ein arabischsprachiges Land gehen. Mhm. So diese Bilder tatsächlich aus Syrien und arabischen Frühling, die waren ganz stark in meinem Kopf, von den Medien her. Auch ich habe meinen Zivildienst in Jerusalem gemacht. Das hat irgendwie auch Nachwirkungen gehabt und habe mich da verbunden gefühlt. Und ich dachte mir, ich möchte die Sprache richtig lernen und irgendwie zieht es mich dahin. Das habe ich meinem Oberen gesagt. Der hat dann mit dem Oberen in der Ostprovinz, so nennen wir das, dort Kontakt aufgenommen und die haben gesagt, ja, prinzipiell geht es. Dann habe ich 3 verschiedene Orte bekommen, von denen, wo es möglich wäre. Und dann habe ich mich für einen ausgesprochen und dann ist es ein 4. Ort geworden, nämlich Homs, weil sie da jemanden gebraucht haben. Dann habe ich das gegoogelt und das Erste, was ich gefunden habe, ist, dass der letzte Jesuit, der dort war, umgebracht worden ist in der Kommunität, Pater Franz von der Lucht. Und habe ich gedacht, ja, dort gehe ich jetzt hin. Wir haben ja Gehorsamsgelübde, das heißt, prinzipiell sendet uns der Obere, aber das Gehorsamsgelübde ist schon dialogisch zu verstehen. Das heißt, wir haben immer wieder Gespräche. Der sagt mir, was ist denn so das Bedürfnis jetzt von der Provinz her und von den Menschen her, denen wir anvertraut sind oder die uns anvertraut sind eigentlich eher. Dann sage ich, was ich gern machen würde oder was ich glaube, dass ich mir zutrauen könnte. Dann sagt er, was er mir zutraut. Das ist oft mehr, als ich mir selbst zutraue. Und irgendwann findet man da zueinander und bekommt dann auch aber auch eine Sendung, für die man sich irgendwie verpflichtet fühlt. Und so ist das ein Prozess gewesen über mehrere Monate und so bin ich dann dorthin gekommen.
Wahnsinn. Und du hast davor noch Arabisch gelernt auch, oder?
Genau, ich bin erst in Libanon geschickt worden, nach Beirut, habe dort 3 Monate Sprachkurs gemacht, bin auch in Kairo gewesen 2 Monate. Das Visum hat eine Zeit gebraucht und sobald das Visum aber dann gekommen ist, im Juni, bin ich in derselben Woche auch nach Syrien.
Kannst du uns ein bisschen schildern, wie wird man Jesuit? Welche Stufen muss man oder welche Etappen muss man da nehmen?
Also man wird Jesuit, indem man erst einmal anfragt, da bei den Jesuiten, die man so kennt hoffentlich, wäre das was? Also gibt es eine Vorlaufphase sozusagen, wo man auch erst einmal diese Exerzitien macht. Also diese Exerzitien sind ja der Kern unserer Spiritualität, wo wir in die Stille gehen, 8 Tage in der Regel, meditieren und dann aus dem heraus wird man dann aufgenommen oder nicht. Dann sind die ersten 2 Jahre wirklich im Orden Noviziat. Das Ziel vom Noviziat, mein Novizmeister hat immer gesagt, ein Noviziat ist keine Jesuitenbäckerei. Also das Ziel ist nicht, du kommst als guter Jesuit raus, sondern das Ziel ist für jeden Menschen, der dort eintritt, dass er wirklich seinen Weg findet. Mit gutem Gewissen, das gehen kann, ob man da jetzt austritt oder nicht. Ein Noviziat ist erfolgreich, wenn man seinen Weg halbwegs findet. Und bei mir war das dann so, dass ich dann halt Gelübde abgelegt habe, nach 2 Jahren und dann Philosophie studiert habe. Das ist auch ganz die Regelausbildung, man hat 2 Jahre Noviziat. Da macht man auch die 30-tägigen Exerzitien, also den ganzen Monat schweigen und meditieren. macht auch verschiedene andere so Praktika, wir nennen das Experimente. Im Krankenhaus habe ich gearbeitet, in Wien zum Beispiel, in Innsbruck habe ich im Jugendzentrum gearbeitet, im Kosovo war ich, mit Straßenkindern habe ich gearbeitet.
Und ist der Auslandseinsatz auch in der Noviziatszeit gefallen?
Das ist später.
Später, okay.
Genau.
Gut, wir waren beim Philosophiestudium.
Genau, also es ist lang und kompliziert. Also 2 Jahre Noviziat, dann 2 bis 3 Jahre Philosophie, den Bachelor und dann das sogenannte Magisterium. Das ist eine 2 bis 3-jährige Praktikumszeit. Da bin ich nach Syrien geschickt worden.
Ah, das ist diese Zeit.
Genau, und dann die Theologie, das sind so 3, 4 Jahre. Bei mir ist es ein bisschen kürzer, weil ich vorher schon Theologie studiert habe in Graz. Und dann die Priesterweihe und dann ist quasi so die ersten 10 Jahre Ausbildung vorbei und dann kommen die nächsten 10 Jahre sozusagen. Dann wird es sehr individuell und dann franzt es so ein bisschen aus. Also Philosophie, Theologie muss jeder machen, der Priester werden will. Und dann macht jeder ein Spezialstudium oder Spezialausbildung auch noch.
Das heißt, alle Jesuiten haben ein Philosophie- und ein Theologiestudium. Das
praktisch gehört als Pflicht. Alle, genau. Es gibt dann so Ausnahmen, wenn jemand schon mit einem vollen Theologiestudium eintritt, dann muss der nicht noch Philosophie nachmachen. Aber so die Regelausbildung ist so, ja.
Wo in dieser Laufbahn stehst du da jetzt gerade?
Also ich stehe jetzt am Ende von der Theologie. Das heißt, ich bereite mich auch so langsam auf die Prüfungen vor, und so für die Priesterweihe oder die Diakonweihe. Bin gerade so dabei, meine Diplomarbeit anzufangen und zu schreiben und werde halt dann irgendwann die nächsten Monate hoffentlich fertig auch.
Und kannst du uns ein bisschen was zu deiner ganz persönlichen Berufung erzählen? Also wann hast du gemerkt, da ist irgendwie so ein Wunsch da, Priester zu werden, ein Jesuit zu werden? Wie war das bei dir? Was?
Also ich komme aus dem Oberösterreich, so aus dem Land, im Sauwald nennen wir die Gegend. Glansdorf, 2000 Einwohner, wo es in der Zeit, wie ich aufgewachsen bin, wirklich so war, dass eh nur quasi jeder katholisch war. Aber so selbstverständlich und auch jetzt nicht so aus purer, hundertprozentiger Überzeugung immer. Ich glaube, das kennt man in Österreich manchmal. Und habe mich dann innerlich eigentlich von dem Ganzen schon distanziert gehabt. Also das hat keine große Bedeutung gehabt, obwohl ich ministriert habe. Habe dann aber mit 15, ich war bei der Loreto-Bewegung, da bei so diesem Pfingstfestival 2009, genau. Und habe dort zum ersten Mal so gemerkt, okay, so Gotteserfahrung sozusagen gehabt. Also wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann muss das eine Konsequenz für mein Leben haben. Also das ist keine theoretische Fragestellung für mich gewesen. Und irgendwie habe ich ganz tief in mir gespürt, ja, den gibt's. Das ist auch eher ein Gefühl, das ist jetzt nichts, was ihr jetzt erklären könnt. Vielleicht mehr als ein Gefühl, eigentlich so eine Gewissheit. Und dann hat so eine Suche begonnen. Und so hin und her geschaut, was gibt's alles, viel gelesen auch, Gebetsformen ausprobiert. Und mit 19 habe ich dann die Jesuiten kennengelernt und habe dort Exerzitien gemacht. Die ersten 8 Exerzitien habe ich mit 19 gemacht dort in Graz und habe schon Theologie studiert. Und dann war ich quasi Feuer und Flamme da dafür und bin dann mit 22 eingetreten in den Orden. Das Noviziat war eigentlich gar nicht so einfach. Ich habe dann ganz oft so hin und her überlegt, ist das wirklich was für mich? Möchte ich nicht doch lieber heiraten oder in einer Beziehung leben und so? Und war wirklich also ganz lang schwankend. Und habe aber dann in dem Pastoralexperiment, nennen die das es, also wo ich in diesem Jugendzentrum gearbeitet habe, gemerkt, ja, das will ich echt mein Leben lang machen. Habe so Exerzitien mitbegleitet und habe gemerkt, ich begleite die zwar jetzt irgendwie und wir haben Gespräche, wenn die Jugendlichen da jetzt in der Stille sind, aber das wirkliche Arbeit macht eigentlich Gott. Und ich bin quasi so der zuschaut und der staunt. Und das Staunen hat einen dermaßen starken Effekt auf mich gehabt, dass ich seitdem völlig klar war. Und dann auch die Gelübde, die sind bei uns gleich ewig nach 2 Jahren ganz froh abgelegt habe. Das ist jetzt 6 Jahre her und jeden Tag freue ich mich, wieder Jesuit zu sein.
Schön, bereust nichts.
Ich bereue nichts. Es gibt schwierige Momente, das ist eh klar.
So wie es jedem geht.
Genau, das ist...
Genau.
Aber ich habe mich dafür entschieden und bereuen, sodass ich irgendwohin zurück oder anders hin wollte, nein.
Jetzt machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Wenn wir 20 Jahre zurückgehen und wir treffen den 10-jährigen Gary, so dein Spitzname, und erzählen ihm, wo er mit Ende 30 ist, was er bereits erlebt hat, also auch Syrien und was er schon alles hinter sich gebracht hat, wo er gerade steht, auf dem Weg auch zum Jesuiten und zum Priestertum. Was würde der 10-jährige Gary sagen?
Wo ist Syrien? Und bist du wo angehaut? Also, wie übersetzt man es? Bist du deppert? Also ich glaube, der wäre sehr erstaunt. Mhm. Ich glaube, er wäre aber auch ein bisschen stolz, ehrlich gesagt.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Also diesen Weg da, der mir geschenkt worden ist, ich würde sagen, dass ich den gegangen bin aktiv, sondern ich erfahre die letzten 8 Jahre, seitdem ich im Orden bin, wirklich als Geschenk. Ich habe Obere gehabt, die mir mehr zugetraut haben, als ich mir selbst zutrauen würde. Und ich bin in jeder Aufgabe gewachsen, habe in jedem Teil, und wenn es noch so schwierig war, Hilfe bekommen, aber Selbstständigkeit. Und ich glaube, der 10-jährige Gary hätte schon Respekt davor und würde sich darauf freuen, auch nach dem ersten Schock.
Lieber Gary, danke für das offene Gespräch, für die Einblicke in dein Leben und auch das, was du uns aus Syrien erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Weg.
Danke dir.
Und danke für den Podcast.
Dankeschön.
Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Orden on Air, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreichs, können Sie auf unserer Website www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Falls Sie uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.